Deutschlandfunk, Andruck.
Ob durch Selbstausbeutung oder wegen Drucks von oben. Viele Menschen arbeiten mehr und intensiver, als es vertraglich vereinbart ist. Man kommuniziert auf vielen Kanälen gleichzeitig und auch in der Freizeit schaut man in die Mails oder in den Chat, bereitet ein Papier vor oder eine Konferenz nach. Und das Homeoffice spart zwar das Pendeln, hilft aber auch nicht so richtig dabei, die Arbeit zu beenden. Dazu kommen äußere Belastungen wie die Pandemie oder die Energiepreise. Kein Wunder, dass viele Menschen überlastet sind oder einen regelrechten Burnout erleben. Die Journalistin und Digitalstrategin Sarah Weber hat ein Buch zu diesem Thema verfasst, auch aus eigener Erfahrung. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, fragt der Titel. Und die Autorin präsentiert in dem Buch nicht nur eine Problemanalyse, sondern auch Vorschläge für gute Arbeit. Über beides konnten wir vor der Sendung sprechen und ich habe Sarah Weber zunächst gefragt, welche Faktoren im System Arbeit die übelsten sind.
Also ich glaube generell die Tatsache, dass es Menschen gibt, die arbeiten und sich von dem Geld, das sie verdienen, kein Leben leisten können, die nicht genug Geld haben für Miete, um mal vielleicht in Urlaub zu fahren, für Lebensmittel, für die Energiekosten, die steigen. Ich glaube, das ist ganz klar das größte Problem. Darüber hinaus dieser Stress und diese Müdigkeit, den viele Menschen empfinden. Wir sind jetzt ungefähr 3 Jahre knapp nach Pandemiebeginn und hatten ja nie eine richtige Pause davon, von dem Stress und auch dem Trauma, das wir da erlebt haben. Und das ist eine Sache, mit der wir jetzt alle leben und irgendwie versuchen weiterzumachen. Aber so richtig gut funktioniert es eben nicht mehr.
Ja, weitermachen ist ein gutes Stichwort. Sie schreiben ja über die Erwartungshaltung der Arbeitgeber, über unseren Leistungsbegriff insgesamt. Ich bringe mal ein Zitat aus Ihrem Buch. Selbst wer einfach nur seinen Job machen und dann nach Hause gehen will, wird in den Faulheitstopf gesteckt. Dienst nach Vorschrift hieß das ja früher. Ist das jetzt wirklich schon Faulheit?
Ich glaube, es wird oft so gesehen, dass Menschen, die keine Lust haben, lange Überstunden unbezahlt zu machen, die nicht bereit sind, für den Job alles zu geben und wirklich so diese Hustle-Culture, die es ja im Englischsprachigen auch gibt, dieses Workaholic-Dasein leben wollen, dass das von manchen Unternehmen und manchen ArbeitgeberInnen zum Teil eben gesehen wird als die Person macht nicht genug, die ist faul, die leistet nicht, was sie leisten sollte.
Und Sie schreiben ja auch genau, was dieses 24-7, diese permanente Erreichbarkeit, das permanente Bereitstehen für Leistung mit uns macht. Das Wohlstandsversprechen, mit dem ja die Generation X, also die erste Generation Praktikum, noch zur Arbeit ohne Bezahlung gebracht werden konnte, dieses Versprechen, das hat sich ja jetzt erledigt. Sollten wir also von den Millennials und der Generation Z lernen, sich besser von dieser 24-7-Idee abzugrenzen? Also die scheinen das ja größtenteils zu können.
Ja, also ich glaube, die Millennials, zu denen gehöre ich auch, die so zur Wirtschaftskrise, Finanzkrise 2008 rum in den Arbeitsmarkt gestartet sind, da waren unbezahlte Praktika ja auch noch ein Riesenthema und so diese Dankbarkeit, die man entgegenbringen musste, wenn man überhaupt einen Job oder ein Praktikum gekriegt hat. Und die jüngere Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommt, die denkt da halt ganz anders darüber. Natürlich auch nicht alle, wie immer bei Generationenfragen. Aber dieses Dankbarkeitsgefühl hat sich da so ein bisschen umgedreht, auch weil sich der Arbeitsmarkt gewandelt hat. Weil jetzt gerade händeringend nach Leuten gesucht wird, die gut sind. Und da kann man natürlich dann auch andere Ansprüche stellen. Und ich glaube schon, dass das gut ist.
Ja, Sie schreiben, dass es eine Zeit ist, in der Arbeitnehmer Macht hätten, um Forderungen zu stellen. Für welche Branchen sehen Sie das denn?
Ich glaube, das gilt für tatsächlich sehr viele Branchen. Also selbst wenn man sich jetzt mal so Niedriglohnbranchen ansieht, wie die Gastronomie ist so ein gutes Beispiel. Traditionell Restaurants, Cafés hatten irgendwie immer offen. Dann kam Corona, auf einmal ist diese Branche so in sich zusammengebröselt, war auf einmal wahnsinnig unsicher und viele Menschen sind dann eben gegangen in andere Bereiche, um dort zu arbeiten, in Supermärkte oder in die Logistik. Und früher waren es ja oft die Menschen, die in gut bezahlten oft Bürojobs gearbeitet haben, die sich mit Software ausgekannt haben in den letzten Jahren, die technisch basiert waren, die sehr begehrt waren. Und mittlerweile werden auch Leute gesucht, die am Flughafen arbeiten und in der Gastronomie arbeiten, weil eben auch in diesen Berufen sich die Arbeitsbedingungen an manchen Punkten so verschlechtert haben, dass die Menschen sagen, sie haben darauf keine Lust mehr und dann andere Bereiche wechseln, wo auch Fachkräfte gesucht werden.
Ja, das waren ja auch immer diese Branchen mit völlig unkalkulierbaren Arbeitszeiten, gerade in der Gastronomie.
Genau.
Und ein wichtiges Stichwort, das Sie im Buch geben, heißt Zeitwohlstand. Man kann sich natürlich ungefähr denken, was Sie damit meinen, aber vielleicht erläutern Sie das für die Hörerinnen und Hörer kurz.
Wenn wir über Wohlstand reden und nachdenken, geht es ja ganz oft ums Geld. Wer hat wie viel Geld und daran wird dann Wohlstand bemessen. Und Zeitwohlstand ist das ähnliche Prinzip, nur dass es eben nicht um Geld geht, sondern um Zeit und darum, wer wie viel Zeit hat, die auch für Dinge genutzt werden kann, die über das hinausgehen, was an Pflichten erledigt werden müssen. Also wirklich freie Zeit, die einfach genutzt werden kann für die Dinge, für die man sie nutzen will und die nicht mit Arbeit oder Sorgearbeit oder Haushaltsaufgaben gefüllt wird.
In Ihrem Kapitel über Arbeitsreduktion schreiben Sie von einer 4-Tage-Woche ohne Gehaltseinbußen. Wie kann das funktionieren? Welche Beispiele gibt es da?
Also, dass es Arbeitszeitreduktionen gibt, das kennen wir aus der Geschichte. So sind wir zur jetzigen 5-Tage-40-Stunden-Woche gekommen. Die wurde in den 60er Jahren eingeführt. Und da hat das ja auch funktioniert, dass dann gesagt wurde, mit Gewerkschaften festgelegt wurde, wir verkürzen die Arbeitszeit, weil die Produktivität gestiegen ist, weil die Technologie besser geworden ist, weil es möglich ist, die Arbeitszeit zu verkürzen. Und seitdem hat sich aber wenig getan. Dabei ist die Technologie noch viel besser geworden, wie wir alle an unseren Smartphones ja auch sehen können, an unseren Computern. Es sind aktuell so viele Erwerbstätige in Deutschland tätig wie noch nie zuvor. Und trotzdem hat sich an der Arbeitszeit nicht viel geändert, wenn man Vollzeitarbeit anschaut. Und genau da kann man jetzt eben auch ansetzen. Wir wissen, dass eigentlich die Produktivität gestiegen ist. Also warum kommt das quasi nicht bei den Menschen in Form von mehr Zeit an?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, damals hat es ja geklappt mit gewerkschaftlicher Hilfe. Heute sind ja die Menschen nicht mehr so sehr oder so dicht gewerkschaftlich organisiert wie damals. Sie schreiben über Island, wo das einigermaßen funktioniert mit dieser 4-Tage-Woche. Aber da sind die Menschen erstaunlicherweise gewerkschaftlich noch sehr organisiert. Sie schreiben ja auch, dass das notwendig ist, um Veränderungen durchzusetzen. Wie könnte man denn hierzulande so eine Organisation von ArbeitnehmerInnen auf den Weg bringen?
Bei vielen Leuten ist der Eindruck, dass Gewerkschaften nicht mehr so modern sind, eher verkrustete Strukturen. Aber ich denke, der Wille, zusammenzukommen und Veränderungen einzufordern, findet heute auch weiterhin in Gewerkschaften und in Betriebsräten statt, aber eben auch auf andere Art und Weise, dass Menschen sich über Social Media zusammenkommen und organisieren, in den Unternehmen zusammenkommen und auch, dass der gesellschaftliche Druck steigt. Wir sehen in vielen Ländern, auch in Europa, Island war so ein Beispiel, in England gerade, große Testläufe, wo die 4-Tage-Woche eben bei gleichem Gehalt getestet wird und eine reduzierte Arbeitszeit getestet wird. Und die Ergebnisse sind, dass die Produktivität in vielen Berufen, gerade in der Wissensarbeit, gleich bleibt oder sogar steigt, weil die Menschen weniger gestresst sind, sich wirklich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können, weniger Krankheitstage anfallen. Und von daher sind die Kosten für einzelne Unternehmen in vielen Bereichen gar nicht zwingend höher.
Ein wichtiger Punkt, um Arbeitszeit zu reduzieren, ist ja, Prozesse zu ändern. Darüber schreiben Sie auch, über die permanente Ablenkung durch Mails, Chatnachrichten und so weiter. Das müsse man abstellen. Was wären denn da die einfachsten ersten Schritte?
Ich glaube, ein ganz einfacher erster Schritt ist Meetings anschauen. Wie viele Meetings finden statt? Müssen die alle sein? Es gibt ja oft so regelmäßige Meetings, die einmal die Woche stattfinden zum Beispiel. Braucht es jede Woche eine Stunde dieses Meeting? Müssen all die Menschen, die da drin sein, auch wirklich drin sein? Ist dieses Meeting eine E-Mail? Muss das Meeting eine Stunde lang sein oder reichen 5 Minuten? Reichen 10 Minuten, um sich abzudaten? Man schickt eine E-Mail rum mit Informationen und redet dann vielleicht nochmal 10 Minuten drüber. Und das zu hinterfragen, würde bei vielen Menschen schon mal im Kalender für so einen kleinen Kahlschlag sorgen, dass auf einmal mehr Zeit zur Verfügung stände. Auch so Dienste wie Teams oder Slack, wo es ja wirklich so um eine direkte Kommunikation geht. Die sind praktisch, die sind super, aber sie lenken halt auch sehr stark ab. Und wir brauchen einfach Regeln dafür, wie wir digital kommunizieren. Das hat sich irgendwie alles so entwickelt. Wir haben aber nie richtig gute Regeln aufgestellt. Und gerade mit der Corona-Pandemie, wo viele Menschen auch ins Homeoffice gewandert sind, die ja auch oft solche Dienste benutzen und viele Meetings haben, kam das dann halt auf einmal. Man hatte dann viele digitale Meetings, aber man hat ja nicht mal innegehalten und sich überlegt, ist das sinnvoll, muss das so sein? Sondern man hat halt erstmal gemacht, weil es ja auch eine Notlage war. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man mal so einen Schritt zurücktreten kann und sich überlegen, muss das alles so sein oder geht das auch anders?
Jetzt sind wir ja bei den klassischen Bürokräften. Wie kann denn gute Arbeit für diejenigen aussehen, die im Krankenhaus arbeiten, den Müll abholen oder an der Supermarktkasse sitzen?
In ganz vielen dieser Jobs ist Entlastung so ein Schlagwort. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen, als in NRW an den Unikliniken demonstriert und gestreikt wurde, wochenlang mit tatsächlich relativ wenig Medienberichterstattung vergleichsweise. Und da wurde ja jetzt nicht irgendwie mehr Geld gefordert, sondern ein Tarifvertrag Entlastung, wo es wirklich darum geht, die Personaldecke zu erhöhen, Freizeitausgleich zu geben für Menschen, die einspringen über ihre Schichten hinaus, wenn die Personaldecke nicht hoch genug ist. Und da kommen wir wieder auf diese Frage Geld gegen Zeit. Mehr Freiräume schaffen, mehr Zeit schaffen, damit auch mal Erholung möglich ist. Und gerade auch in diesen Berufen, wo oft Schichtpläne existieren, wo eine gewisse Anzahl an Personal da sein muss, kann man natürlich nicht einfach sagen, alle arbeiten weniger und wir kompensieren das nicht. Das funktioniert nicht. Das muss kompensiert werden durch mehr Personal. Wenn aber die Arbeitsbedingungen besser sind, wenn es mehr Zeit gibt, mehr Entlastung, auch mehr Wertschätzung, weniger administrative Tätigkeiten, sagen zum Beispiel in der Pflege ganz viele Fachkräfte, dass sie bereit wären, wieder in Vollzeit zurückzukehren, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären.
Ein Kapitel in Ihrem Buch dreht sich darum, wie unsere Arbeitswelt diverser und inklusiver werden kann. Gerade bei der Inklusion haben Sie sehr viel erklärt nochmal zur Situation in Deutschland, die ja sehr rückständig ist. Wie kann Deutschland da besser werden?
Also das Wort Inklusion wird im deutschsprachigen Raum ganz oft benutzt, wenn es darum geht, wie Menschen mit Behinderungen im Arbeitsmarkt tätig sind. Und ganz viele Menschen mit Behinderung sind eben nicht im regulären Arbeitsmarkt, sondern zum Beispiel in Werkstätten tätig und damit ja auch nicht gut angebunden an die restliche Arbeitswelt. Und das kritisieren AktivistInnen schon lange, auch wegen den Arbeitsbedingungen in den Werkstätten, wo zum Beispiel kein Mindestlohn gilt, aber trotzdem profitorientiert gearbeitet wird. Und dafür zu sorgen, dass da die Teilhabe erhöht wird, ist ganz wichtig. Das kann zum Beispiel darüber funktionieren, dass aktiv Menschen mit Behinderung eingestellt werden in Unternehmen. Und es gibt auch finanzielle Mittel, um zum Beispiel Umbauten zu gestalten vom Staat. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie Unternehmen inklusiver werden können, wie sie auch in anderen Bereichen diverser werden können, wie sie zum Beispiel Familien unterstützen können, auch durch betriebliche Kitas oder durch mehr Flexibilität für Eltern, wie sie ein antirassistisches Arbeitsumfeld schaffen können, damit mehr People of Color oder Menschen mit Migrationshintergrund gut dort arbeiten können. Und das muss aber natürlich von der Spitze kommen und ist auch nicht eine Sache, die sich mal schnell nebenbei erledigen lässt, sondern dafür muss man arbeiten.
Sarah Weber war das und wir sprachen über ihr Buch »Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten«, das gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Es füllt 237 Seiten und kostet 18 Euro.